eben eine Gesellschaftstheorie, die die Rolle des Individuums in der Gesellschaft betonen soll. Dass wir eigentlich versuchen, in Eigenverantwortung Teil eines Kollektivs zu sein.
Kurz und knapp, wäre das in eurem Sinne Anarchismus als Abwesenheit von Herrschaft zu definieren?
Herrschaftsfreiheit ist relativ schwierig, oder? Weil es wird immer Strukturen geben, über die Entscheidungen fallen müssen. Wichtig ist eben, dass es nicht eine etablierte Herrschaft gibt, die aufgrund dieser Rolle diese Entscheidung fällen kann, sondern die Entscheidung soll eigentlich in der Organisationsstruktur auch enthalten sein. Das ist das, was wir mit der Basisdemokratie eigentlich auch meinen. Dass eigentlich die Leute zusammensitzen und entscheiden, wie sie es machen wollen, was sie machen wollen und dann eben das auch gemeinsam machen.
Für mich geht es auch darum, die Belange der Gesellschaft nicht von oben nach unten zu organisieren, sondern von der Basis heraus, also dass die Menschen die Dinge, die sie betreffen, selber organisieren und miteinander selber bestimmen. Und das ist halt im heutigen System sehr selten der Fall.
Ideengeschichtlich ist ja der Anarchismus zur gleichen Zeit entstanden, hat sich verbreitet wie der Liberalismus Mitte 19. Jahrhundert. Beide sind gegenüber dem Staat kritisch eingestellt, skeptisch eingestellt, dem Staat als Gewaltmonopol, dem Staat als Organisationsstruktur. Trotzdem hat Liberalismus ganz andere Grundsätze als Anarchismus. Was unterscheidet denn die beiden?
Der Liberalismus betont die Freiheit des Individuums. Er will diese Freiheit über die wirtschaftliche Freiheit erreichen, im Großen und Ganzen. Auf der anderen Seite ist beim Anarchismus die soziale Verantwortung ein Hauptthema. Im Anarchismus gehen wir davon aus, dass wir als Menschen, als Individuen Teil einer Gesellschaft sind. Es geht nicht um das Recht des Stärkeren, was im Liberalismus immer wieder hervorkommt, oder des Besseren, sondern es geht darum, dass wir eigentlich gemeinsam einen Planet haben, gemeinsam die Ressourcen haben als Menschen und daraus eigentlich eine Gesellschaftsform und eine Lebensform bilden wollen.
Wenn der Staat als Organisations- oder Kontrollorgan fehlt und die Gemeinschaft als Basis sich organisiert, die Menschen sich miteinander organisieren, erfordert das grundsätzlich eine sehr viel ausgetüfteltere Organisation, als wenn die Herrschaftsstrukturen sehr klar sind und die Hierarchien sehr klar. Wie ist denn ein anarchistisches Modell im Alltag lebbar? Wie wäre so etwas machbar, ohne dass eben nur Chaos und Unordnung herrscht?
Wenn man Anarchismus hört, können sich viele nicht vorstellen, was das in der Praxis bedeutet. Dabei ist ihnen auch nicht bewusst, dass viele Methoden, die der Anarchismus vorschlägt, heute bereits im Arbeitsalltag umgesetzt werden. Viele Arbeitsprozesse werden kollektiv organisiert.
Für mich fängt es dann schon beim Umdenken an. Also die meisten Menschen sind sich ja gewohnt, einen Chef zu haben und einen Staat zu haben und zu wissen, was Mensch darf und was Mensch nicht darf. Also wenn ich schon nur meine Arbeit zum Beispiel hinterfrage, braucht es diese Strukturen? Können nicht die Arbeitenden selber die Arbeit organisieren? Da fängt es vielleicht an und dann geht es vielleicht weiter beim selbstverantwortlichen Handeln. Also wie verhalte ich mich in der Gesellschaft? Das sind so Umdenkungsmechanismen, die überhaupt erst stattfinden müssen in einer Gesellschaft, die so dermaßen auf Hierarchie ausgerichtet ist.
Wichtig ist eben das Umdenken und dass sich bewusst werden, dass diese Verantwortung nicht per se abgegeben werden muss, sondern auch im Kollektiv behalten werden kann.
Also wenn ich es jetzt in meiner Branche anschaue, ich arbeite in einer Institution für beeinträchtigte Menschen. Das Bewusstsein ist schon ein bisschen da, dass über uns jemand ist, der entscheidet, obwohl er sie gar nicht wirklich Ahnung von der Sache hat, weil er sie nicht an der Basis ist und darum kann das für mich auch nicht funktionieren.
Ihr habt jetzt beide die Eigenverantwortung sehr stark ins Zentrum gerückt. Vielfach wird ja kritisiert, dass der Mensch entweder nicht fähig ist, diese Verantwortung zu übernehmen oder das vielleicht gar nicht will und lieber einen Chef hat eben oder eine Chefin, die ihm sagt, was er zu tun hat. Was denkt ihr, sind die Menschen denn grundsätzlich fähig oder wollen sie diese Verantwortung überhaupt übernehmen?
Ob er kann, steht für mich nicht groß in Frage. Ich glaube, der Mensch ist lernfähig und das ist auf jeden Fall möglich. Wollen ist die andere Frage, oder? Solche Gesellschaft etablieren kann man nur, wenn man auch bereit ist, diese Verantwortung zu übernehmen, dieses Wollen zu erreichen.
Es können ja nicht alle Verantwortung für alles übernehmen. Es gibt eben spezifische Fähigkeiten von Menschen und je nachdem übernehme ich Verantwortung oder nicht.
Es ist einfach und bequem, wenn man sagen kann, ja, die da oben haben entschieden oder der da hat mir gesagt, so läuft's. So einfach ist es halt nicht mehr, wenn man nachher selber sich fragen muss, ja, was habe ich jetzt dazu beigetragen, wieso ist das jetzt so? Aber erstrebenswert ist es halt für mich auf jeden Fall.
Betrachtet man die heutige Weltordnung, dann springen einem Organisationen, Gemeinschaften mit anarchistischen Strukturen nicht direkt ins Auge. Es gibt sie aber, es gibt sie in der Schweiz, es gibt sie auch in Bern. Ein Beispiel ist die Freie ArbeiterInnenunion, die VBern, wo ihr beide Mitglied seid. Was unterscheidet euch jetzt von anderen Organisationen?
Die V ist eine anarchosyndikalistische Basisgewerkschaft. Wir unterstützen unter anderem Arbeitskämpfe, sind beratend tätig. Und was ich noch wichtig finde, ist, dass wir unsere Hilfeleistungen auch anbieten, ohne dass Menschen Mitglied sind bei der V.
Unser Anliegen ist es, dass sich die Leute eben auch selber mit ihrem Alltag auseinandersetzen und nicht nur rein auf Arbeit bezogen, sondern Arbeit als Teil des Lebens und sich da auch diese Frage stellen, wie kann Arbeit organisiert sein, damit ich eben auch ein zufriedenes Leben leben kann und nicht irgendwie 8,5 Stunden lang das Gefühl habe, so, man muss das jetzt sein und nachher so, und jetzt komme ich in den Stress, um noch mein Leben zu genießen.
Mir ist es auch wichtig, dass wenn wir Arbeitskämpfe unterstützen, dass wir das immer gemeinsam mit den betroffenen Arbeiterinnen machen. Also sie sagen, was sie möchten und was nicht.
Das, denke ich, ist ein Hauptunterschied, oder? Weil bei uns wirklich die Arbeitskämpfenden das letzte Wort behalten, währenddem vor allem nationale Gewerkschaften dann auch gerne mal strategische Entscheidungen treffen, sich für einen GAF einsetzen und dafür den einzelnen Arbeitskampf etwas beiseite schieben. So.
In Zeiten, wo wirtschaftliche, soziale, politische Krisen herrschen, ist laut euch auch immer ein guter Zeitpunkt, um alternative Gesellschaftsmodelle, alternative Organisationsstrukturen zu diskutieren. Warum kann hier der Anarchismus Inputs, wichtige Inputs geben?
Vielleicht sind in Zeiten der Krise die Menschen eher bereit, ihre Umgebung zu hinterfragen. Ist es wirklich sinnvoll, was läuft? Wenn wir das kapitalistische System anschauen, werden Entscheide gefällt, weil sie rentabel sind. Egal, ob es jetzt Sinn macht. So, Hauptsache die Kohle stimmt. Und sind vielleicht die Menschen auch eher bereit zu hinterfragen, ist denn Geld wirklich der wahre, einzige Wert oder gibt es noch andere Werte?
Krisenzeiten haben auch immer die Eigenschaft, Absurditäten bewusster zu machen. Wenn alles gut läuft, alle genug Geld im Sack haben, dann stößt sich niemand daran, dass unsere Produkte, die wir hier kaufen, 2 oder 3 Mal um die Welt gefahren sind, um einzelne Produktionsschritte zu vollziehen oder eben um Mehrwerte zu generieren. Diese Art des Nachdenkens kommt erst, wenn akut etwas nicht mehr funktioniert. Der Umweltschutz zum Beispiel ist so ein Thema, der diese ganze kapitalistische Produktionslogik in letzter Zeit ein bisschen in Frage stellen konnte.
Die V beschreibt oder stellt im aktuellen Antidot verschiedene Betriebe und Organisationen vor, die anarchistische Ansätze in ihrer Organisationsform haben. Am Wochenende vom 16. bis 18. Mai kann Mensch vertieft in anarchistische Theorie und Praxis eintauchen am Veranstaltungswochenende. Ihr werft einen Blick in Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ziel, und hier zitiere ich, Utopien für eine kollektivistische und herrschaftsfreie Gesellschaft in der Zukunft zu entwickeln. Heißt das, Anarchismus bleibt für euch eine Utopie oder ist für euch eine Utopie?
Ja, der Utopiebegriff wird immer sehr skeptisch angeschaut. Kann diese Skepsis durchaus verstehen. Für mich bezieht sich der Utopiebegriff jedoch mehr auf eine Abgrenzung zum Ideologischen. Bei der Utopie geht es darum, dass die Menschen gemeinsam eine Fantasie entwickeln, eine Vorstellung entwickeln. Eine Utopie kann per Definition nicht erreicht werden. Um aber eine Gesellschaftstheorie zum Leben erwecken zu können, müssen die Leute mitdenken und umdenken. Und dazu benutze ich lieber eine Utopie als eine Ideologie.
Check me soon. Hallo zusammen. Die Kulturpalastredaktion präsentiert jetzt die experimentelle Hörspielreihe Karneval der Kunst von Friedrich Frieden. Karneval der Kunst. Episode 9. Schweine, Kakerlaken, Ratten und Wahrheit. Ja, alles klar, ja, okay. Ich habe beschlossen, Einleitung etwas zu variieren, weil hat ja keinen Sinn, mich jetzt nochmal vorzustellen. Ich meine, jeder kennt mich, jeder liebt mich, jeder will von mir interviewt werden. Interviewanfragen werden inzwischen mit LKW angeliefert. Meine Redaktionsteam bricht fast zusammen. Jeden Tag heulen sie rum. Wir brechen zusammen. Igor, meine Güte, Maria und Jakob in Scheißhimmel. Was soll ich machen? Ja, okay, alle wollen zu mir in Sendung. Leute stehen Schlange auf Straße, um ihre Bewerbungen abzugeben, weil ich gerade auf Suche nach hübscher Co-Moderatorin bin. Aber ja, okay, alles klar. Ist nicht so einfach, dieser Job. Ist nicht so einfach, kann ich sagen. Ist nicht nur reden mit Mund, ist auch viel denken mit Kopf. Ja, okay, alles klar. Ist nicht jedermanns Sache. Ja, okay. Oder auch nicht jede Frau's Sache. Alles klar. Was ist noch passiert? Na so, ja. Frauen schicken mir ihre Höschen und BHs zu. Verdammte Scheiße. Ich weiß nicht, was ich mit dieser ganzen Frauenunterwäsche machen soll. Also, ja, okay. Deswegen sage ich, Babys, hört auf, mir eure Unterwäsche zu schicken. Hatte keinen Wert. Die gucken mich in Kleidersammlung immer an, als ob, ja, okay, kann man auch verstehen. Man kommt mit 8 Kilogramm Frauenunterwäsche zu Altkleidersammlung. Versteht ihr, was ich meine? Ja, okay, und weiter, komm, was noch? Ach so, ja. Eine kleine Rap-Label hat sich bei mir gemeldet. Ja, okay, ob ich Lust hätte, ein Rap-Album aufzunehmen. Aber erst eine oder zwei Songs. Ja, okay, muss ich noch überlegen. Ich meine, ist klar, eigentlich jetzt ich, nicht ihr Kids. Ich brauche halt echt nur ein Mikro. Und dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass meine Rhymes und Sprüche hammer, oberhart, krass einschlagen. Könnte schon Hit werden. Ihr kennt mich ja. Ja, okay, alles klar. Wie gesagt, vielleicht ja, vielleicht nein. Mal sehen. Ja, okay, und ich habe gedacht, ich lach mich tot. Ich hab echt gedacht, ich lach mich tot. Aber ist keine Spaß. Letzte Woche, keine Witz, keine Spaß, habe ich eine kleine Liebesbrief bekommen. Wisst ihr von wem? Ja, okay, alles klar. Ihr müsst euch jetzt eine Trommelwirbel denken. Mit Kopf. Okay, also, alles klar. Liebesbrief von Bundeskanzlerin persönlich frankiert und unterschrieben. Jawohl, ich mache keine Spaß. Von unserer aller Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ist unglaublich, aber wahr. Angela Merkel, also ja klar, hat sich jetzt nicht um Stelle von Co-Moderatorin beworben. Logisch nicht, aber hat mir persönlich geschrieben, will mich kennenlernen. Ja, okay, ich muss noch überlegen, weil, ja, okay, alles klar. Ich halte euch auf Laufenden. Ja, okay, alles klar. Genug über mich. Alles klar. Aus diesem riesigen Meer von Post haben meine Redakteure eine Person ausgewählt, die heute von mir interviewt wird. Name dieser Person ist Friedrich Frieden. Angeblich eine Dichter. Ja, okay. Alles klar, Friedrich. Hast du Weg ins Studio gut gefunden?
Ja, war kein Problem.
Ja, okay, gut, wunderbar, alles klar. Du sagst also von dir selbst, dass du Dichter bist. Aber warum kenne ich keins deine Gedichte? Sage mir das mal.
Also, die kennt kaum jemand. Da geht's mir wie Millionen anderer Leute auch.
Millionen? Ja, okay. Leute? Oder was? Ach so, ja, klar.
Oder Hunderttausenden, kann man ja nicht so genau sagen.
Ja, okay. Hunderttausende? Auch nicht schlecht. Was? Gedichte? Welches Landei liest heute noch Gedichte? Ist doch tot, diese Szene. Total tot. Interessiert weder Leute noch Stadt noch sonst wen, oder nicht?
Naja, also in Bezug auf den Staat kann ich sagen, dass beispielsweise vom Staat eine Einteilung der literarischen Genres oder literarischen Gattungen hinsichtlich der künstlerischen Einschätzung, Bewertung und Akzeptanz durch den Staat durchgeführt wird und nach dieser Einteilung sich auch die Höhe der Tantieme oder Auszahlungen richten, welche durch das Leihverhalten von Bibliotheksnutzern in Bezug auf das Ausleihen von Büchern, die eben in das eine oder andere literarische Genre fallen, ausgewertet und erfasst wird von der VG Wort und dann entsprechend der festgelegten Einteilungskategorie die dort gemeldeten Verlage und Autoren jährlich ihre Ausschüttungen bekommen und dabei...
Ey, Friedrich, geht diese Sätze noch lange weiter? Ich komme schon seit Hälfte nicht mehr mit. Was verdammte Scheiße, was laberst du?
Du hast doch gemeint, weder die Leute noch der Staat interessieren sich für Lyrik. Du erinnerst dich, oder? War vor einer Minute etwa.
Ja, verdammte Scheiße, na und?
Und das wollte ich gerade sagen. Der Staat stuft die literarische Gattung Lyrik als höchste literarische Gattung ein, die es gibt.
Und was, verfickte Scheiße, noch einmal soll das jetzt bedeuten?
Also, Lyriker oder Verlage von Lyrik bekommen von der VG Wort etwas mehr Geld als die anderen Literaten oder deren Verlage. Ist jetzt kein so großer Unterschied, aber trotzdem.
Ja, okay, jetzt warte mal. Bibliotheken hast du gesagt. Staat macht Einteilung. Ja, okay, aber VG Wort zahlt aus. Ja, okay, aber. Aber woher weiß diese Organisation, VG Wort also, diese VG Wort also, ja überhaupt, woher wissen, ja okay, also welche Bücher ausgeliehen werden in Bibliothek, werden die von Bibliotheken informiert, dass, ja okay, ich gehe auch manchmal Bibliothek, leih mir dort Filme aus, ja okay, zurück zu meiner Frage, was ich meine. Da kriegt diese VG Wort auch mit, welche DVDs ich mir ausleihe oder was?
Gute Frage eigentlich, aber ich denke...
Ja, okay, klar, gute Frage, was denkst du? Ich bin wie ein Spürhund, der, wenn er den falschen oder richtigen Braten wittert, sich sofort festbeißt wie eine verfickte Spürhund, nämlich jede Fährte auf und decke so die unglaublichste Scheiße auf. Also, was geht? Wissen diese Leute, was ich mir für Filme ausleihe? Na, dafür Bücher lese oder was?
Ganz so ist es nicht. Soviel ich weiß, werden jedes Jahr sogenannte ausleihrelevante Bibliotheksstandorte von der Bundesregierung ausgewählt, wobei anhand des Ausleihverhaltens dieser Bibliotheksnutzer dann Rundungswerte für ganz Deutschland abgeleitet werden. Ich überlege gerade, sind das jedes Jahr andere Bibliotheken? Kann ich nicht sagen.
Ja, okay, alles klar, komm, nächste Thema, oder warte mal, also, was, Mann, ja, okay, oder Frau, der Lyrik schreibt, bekommt mehr als Mann oder Frau, die, oder der, oder die, leck mich doch an Arsch, der oder die Roman schreibt, ist das richtig?
Also, nur wenn die jeweiligen Bücher gleich oft ausgeliehen werden.
Ah, ja, okay, ist alles klar. Eigentlich nicht schlecht. Na, für Autoren und Verlage meine ich jetzt, ja, oder?
Ja, tja, also die Bücher müssen schon regelmäßig ausgeliehen werden, damit da was zusammenkommt. Ist nicht die Welt, die VG Wort ist im Grunde eine Art GEMA für Literatur.
Ja, okay, leck mich an Arsch, scheiß Arschloch GEMA, ist doch nix. Ich meine, kannst doch vergessen, die zocken die Leute nur ab, das, wo sie nur können. In Kindergarten arbeitet Freundin von mir als Kindergärtnerin. Die hat mir erzählt, ja, okay, Kindergarten kriegt Brief von GEMA. Und GEMA sagt, Kindergarten muss zahlen Geld für Nutzung von Kinderliedern. Wenn kleine Kinder singen, Lieder im Kindergarten, klar. Sie müssen Geld zahlen an GEMA. Die haben doch den Arsch offen, oder?
Also ich finde auch, dass in diesem Fall das totaler Quatsch ist. Aber wenn die Urheber der Lieder GEMA-Mitglieder sind, dann sind sie von der rechtlichen Seite her wohl leider dazu berechtigt.
Ja, okay, das ist doch scheiß Skandal. Arme Kinder oder arme Kindergarten. Kinder wollen singen. Ja, okay, muss auch nicht alles an GEMA weitergeleitet werden. Sind wir scheiß Polizeiüberwachungsstadt oder was geht? Ja, okay, was geht, klar.
Das zum einen. Zum anderen macht GEMA ja auch nur Sinn für Leute, deren Lieder oder Kompositionen von Dritten genutzt werden. Also wenn Urheber von Partituren, Orchesterpartituren zum Beispiel, die in der Regel ja auch nicht viel Geld haben, durch Aufführungen wenigstens eine kleine Tantiem dafür bekommen, dann finde ich das richtig. Da kann ja niemand was dagegen haben.
Ja, okay, das stimmt. Ist andere Fall. Ja, okay. Aber in meinem Fall. Scheiß Arschloch GEMA, aber ist der gute Übergang zu einem Song. Ja, okay. Bist du bei Scheiß Arschloch GEMA Mitglied?
Ich? Nein, wozu?
Ja, okay, was weiß ich? Alles klar, gut, dann komm jetzt. Kurze Doppelsongpaket. Einmal Akustik, einmal elektronisch. Ja, oder elektrisch, keine Ahnung, was weiß ich. Also, bis gleich, Leute.
Ich zucke zwinkert mit der Wimper. Es ist nicht so, als ob ich hinter meinen Kopf dann blicken könnte oder als verzweifelt stellte, wenn sich Verstand und Geist versöhnen mit brachialen Donnerdrillen.
klar. Dieser Refrain gibt mir gerade zu denken. Ferne Realität erkennen. Die Sonne auf die eine Seite, weit weg. Auf andere Seite, direkt vor Nase. Ist nicht immer einfach zu erkennen. Was ist nah? Was ist in Ferne? Was ist schwarz? Was ist weiß? Was ist echt? Was ist fake? Was ist richtig? Was ist falsch? Aber was ist verdammte Scheißfrage, die sich daraus ergibt? Ja, okay, alles klar, vielleicht gar keine. Oder so viele, dass wir haben nicht genügend Scheißzeit, um alle Fragen zu beantworten. Deswegen wäre besser zu konzentrieren auf eine Frage. Ja, okay. Ich frage mich gerade, was das für Scheißfrage sein könnte. Ja, okay, alles klar. Heute habe ich zu Mittag Borscht gegessen. Kennst du Borscht, Friedrich?
Das ist diese russische Gemüsesuppe, oder?
Ja, okay. Gut, ist richtig. Aber ist Gemüsesuppe mit Fleisch? Aber gibt es auch ohne Fleisch? Egal, in russischem Restaurant habe ich die gegessen. Ja, okay. War jetzt nicht total schlecht, aber war auch nicht besonders gut. War jedenfalls besser als Borscht in Russland.
Wie jetzt? Der Borscht hier ist besser als der Borscht in Russland?
Ja, okay, natürlich. Borscht in russischem Restaurant in Russland. Ja, okay. Ist wie bissle warme Wasser mit halbe Kartoffel und halbe Zwiebel oder so. Ist einfach nur Frechheit. Aber in diesem Restaurant in Deutschland, also hier jetzt, war witzige Situation. Deutscher Mann, kein Russe. Mit russischem Mann und seine russische Frau, ich glaube Ehepaar, sitzen an einem Tisch. Drei Personen, andere Tisch sitze ich. Und wieder andere Tisch sitzen, ich glaube Studenten, vier Personen, eine davon. Wie sagte man das, politischer korrekt? Ja, oder was heißt politisch? Ja, okay, gesellschaftlich korrekt. Na ja, eine Afroeuropäer. Ja, okay.
Allein, dass wir uns für andere Menschen einen passenden Sprach- oder Wortgebrauch ausdenken müssen, zeigt, wie rückständig und voreingenommen wir alle sind.
Ja, okay, genau, das stimmt. Und mein Beispiel beschreibt genau dieses Thema. Und also, ja, okay, also, russische Ehepaar kommt auf ihre Studienzeit zu sprechen. Und russische Frau sagt, dass, als sie in Russland studiert hat. Auf Russisch, klar. Dass auch Negre unter den Studenten waren. War ja normal in Scheißkommunismus, weil Studienaustausch mit Kuba und andere scheißkommunistische Länder. Ja, okay, aber andere Mann an Tisch schämt sich auf einmal. Der Nicht-Russe schämt sich plötzlich, weil er das Wort Negre hört und unterbricht russische Frau. Schüttelt Kopf, neigt Kopf zu andere Tisch. Aber russische Frau kapiert gar nicht, was der will, ist klar. Weil im Russischen bedeutet das Wort Negre Schwarzer, ist also nicht rassistisch. Im Russischen nicht. Aber viele Deutschrussen, die nach Deutschland kommen oder hier leben, machen aus dem russischen Wort Negre das Wort Neger im Deutschen. Und in deutscher Sprache ist Wort Neger Schimpfwort. Ist klar, benutzen nur Asoziale. Jetzt, okay, alles klar. Die Leute an Tisch haben genau über dieses Thema gesprochen. Und ist witzig, weil Russen, die Deutsch sprechen, im Prinzip, man könnte sagen, aus Versehen oder aus Unwissenheit rassistisch klingen, wenn sie Wort Neger sagen, aber viele denken da gar nicht darüber nach, weil im Russischen, wie gesagt, Negre Schwarzer bedeutet. Auch Deutsche benutzen Wort Neger und behaupten, das sei nicht rassistisch. Aber deutsche Wort Neger ist eine Buchstabe Unterschied zu englische Wort Nigger.
Eigentlich sind es ja zwei Buchstaben durch das Doppel-G, aber das lässt sich ja durch die Lautverschiebung, die jenseits der Benrather-Linie vonstatten ging, erklären, die aus einem F ein P machte, Apfel wurde zu Apple und aus dem E wurde ein I und...
Ja, genau, ist doch scheißegal, aber ja, okay, was ich sagen wollte.
Entschuldigung.
Ja, okay, also, und Wort Nigger ist Schimpfwort, ist keine Diskussion oder keine Frage. Und diese Ex-Arbeitskollege von mir jetzt, der hat immer dieses Scheißwort Neger benutzt und behauptet, es sei keine Schimpfwort. Also hab ich gesagt zu ihm, geh doch mal nach Stuttgart und sag zuerst die Schwarze, die du siehst, Neger oder Nigger, was geht mit dir? Mal sehen, ob das diesem Mann gefällt. Nein, natürlich hat er dazu keinen Bock, ist klar, weil diese Worte sagen normalerweise Leute, die sitzen in Garten, wo weit und breit keine schwarze Leute sind. Aber klar ist, von der Sprache meine ich jetzt, interessant, oder? Ja, okay, Russen sind schon Rassisten, also ich meine manche, aber genauso Türken sind auch Rassisten, also ich meine wieder nur einige.
Und Deutsche und Amis sind doch genauso Rassisten, also einige eben.
Ja, genau, und Italiener, Mama mia, aber klar, nur einige. Diese scheiß Rassisten-Arschlöcher sind überall gleich, egal welches Land sie kommen. Ja, okay, sind zum Glück nur kleine Minderheit, aber eben trotzdem scheiß Rassisten-Land, euer Arschlöcher. Ja, okay, scheiße Thema, komm, kurz ein bisschen Musik zur Auflockerung. Ja, okay, alles klar. Mir fällt gerade Geschichte ein. Also, Bekannte von mir war letzten Monat in Russland, in Moskau und St. Petersburg. Lecke mich am Scheißarsch. Jede, wirklich jede Zugleis an jedem Bahnhof. Drei verschiedene Bullensorten. Ich kenne nicht mal Namen oder Bezeichnung. Bundespolizei, Landespolizei, Stadtpolizei, was weiß ich. Und Kontrolle von Gepäck, wie an Flughafen. An jeder scheiß Bahnhof, dann an jeder scheiß Metro oder U-Bahn-Station. In Moskau jetzt Polizei. Und in jede scheiß Metrostation und jede scheiß Metro oder scheiß S-Bahn. Alle 15 Minuten Durchsage über Lautsprecher. Vorsicht! Seien Sie wachsam! Wenn Sie auffällige Personen oder Gepäckstücke oder was weiß ich was sehen, dann informieren Sie sofort Polizei. Die haben doch den Arsch offen, als ob diese scheiß Arschloch Butter Putin Staatsregime die Bevölkerung mutwillig und absichtlich terrorisieren will. Und natürlich offiziell alles im Namen von Sicherheit. Ich weiß nicht, wie die Leute dort das aushalten können.
Es heißt ja, dass politische, totalitäre Regime daran erkannt werden, dass sie zum einen religiöse Elemente als politisches Instrument einsetzen, um sich eine gewisse Stimmenanzahl zu sichern und diese dann mit nationalen Elementen kombinieren, um über die Stichworte Patriotismus und Vaterlandsliebe die Nationalkarte auszuspielen, die gewissermaßen als letzte Karte gespielt wird. Wenn alle politischen Inhalte schon längst den Bach runtergegangen sind, dann ist das allerletzte verzweifelte Mittel, um an der politischen Macht zu bleiben, koste es, was es wolle.
Ja, genau, das stimmt. Es finden sich immer noch genug Ratten, Schweine und Kakerlaken, die blöd genug sind, um diese behämmerten Führer, Duces und Zaren zu folgen. Man kann es einfach nicht verstehen, dass die Leute so dumm sein können.
Ja, und das gilt für Amerika genauso wie für Europa. Wie für wahrscheinlich überall auf der Welt.
Ja, klar. Scheiß Arschloch KGB-Ratte Butter Putin hat jetzt bei letzter Wahl in St. Petersburg nur noch 30% von Stimmen bekommen. Und ist seine Heimatstadt. Ist totale Blamage. Aber der gibt Kontrolle nicht mehr ab. Gesetze wurden alle angepasst. Ist Nummer 1 in Politik in Russland für den Rest von seinem Leben. Scheiß Arschloch, da fällt mir gute Witz ein. Also ja, okay. Scheiß Arschloch Putin macht sich Sorgen. Kontrolle gut, aber nicht perfekt. Leute gehen auf Straße. Was soll ich machen? Beim Schlafen bekommt Scheiß Arschloch Putin einen Traum. Scheiß Arschloch Stalin erscheint ihm. Und Putin Scheiß Arschloch fragt Scheiß Arschloch Stalin: Josef, ich habe Probleme. Menschen wollen mir einfach nicht gehorchen. Hast du nicht einen Tipp für mich, was ich kann machen? Und scheiß Arschloch Stalin sagt: Ja, ich habe einen Tipp für dich. Du solltest machen Folgendes. Eine Sache nur. Entweder du lässt irgendwelche etwa 100.000 Leute heute erschießen. Oder du malst Roter Platz blau an. Und scheiß Arschloch Putin antwortet: Wieso blau?
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wieso blau,
Ja, okay, Maria und Jakob in scheiß Himmel. Stehst du auf Leitung oder was? Ja, okay, alles klar. Scheiß Arschloch Butter Putin denkt nicht eine Sekunde darüber nach, ob er 100.000 Leute töten soll. Ist Option. Aber Kreml oder Rote Platz blau streichen? Ja, klar. Darüber muss man erst in Ruhe nachdenken oder nachfragen, wo da der Sinn liegt oder nicht.
Ach so, ja, schon witzig.
Ja, gleich Megawitz, Maria und Jakob im Himmel.
Du denkst nicht, dass in Russland eine politische Alternative zu Putin möglich ist, Igor?
Ja, okay, möglich. Was heißt möglich? Möglich ist alles. Na, aber momentan, ja, okay. Alternative. So wie scheiß Arschloch, asoziale Alternative Deutschland oder was? Dann Alternative noch schlimmer als schon ist. In Russland ist Problemgröße, ist nicht nur ein Land, ist ein Kontinent. Und Leute, nicht alle, klar, wie überall, gibt viele normale, kluge Leute, aber vor allem politische Führung hat diese Größe von Land im Kopf. Glauben, sie seien nach wie vor Weltmacht, sind stur, weil sie behandelt werden von Amerikanern wie Kinder. Und ich weiß zufällig, dass der amerikanische Staat eine Art Einteilung aller Nationalstaaten hinsichtlich wirtschaftlicher Relevanz, wirtschaftlicher Kooperationen hat. Und auf dieser Liste ist Russland unter den letzten 10. Russland hat für die Amerikaner in etwa die wirtschaftliche Relevanz wie ein drittes Weltland, absolut unbedeutend. Ja, genau, das meine ich. Keine Bodenschätze, keine Industrie, nur Gas. Und ja klar, Russland ist wirtschaftliche Witzfigur, ist wirtschaftliche totale Versager, interessiert Amis eine scheißkalte Furz, aber genau das regt russische Staat ja so auf. Ich meine, war immer so. In 50er und 60er Jahren gab es noch Hungersnöte in Russland. Amerika hat mehrmals Angebot gemacht. Wir schenken euch Getreide für Brot für Leute. Aber russische Staat hat gesagt, nicht. Wozu? Scheiß auf Leute, können verhungern. Wir haben genug andere. Leute, ja klar, glauben ja immer noch, sie seien Erben des Byzantinischen Reiches. Also ich rede von politischer Führung. Alles klar. Kopieren westliches System und denken und reden so. Auch bei euch im Westen gibt es Verbrechen. Auch bei euch im Westen gibt es Korruption und Betrug in Wirtschaft und in Politik. Also wo ist Unterschied? Ja, okay, alles klar. Natürlich gibt es das im Westen. Überall, wo Menschen arbeiten und wo Unternehmen Geld verdienen, gibt es Betrug, ja klar. Aber in Russland wird diese Scheiße von Staat gefördert und unterstützt. Das ist der große Unterschied. Ja, wo Scheißunterschied? Kotzt mich an, diese Scheiße. Ja, okay, ich brauche eine Pause. Ich muss Zigarette rauchen, weil kotzt mich jetzt echt an.
Ins rechte Licht gerückt, scheint sie friedlich und entzückt, wirkt sie zauberhaft und frei, durch mystisch buntes Allerlei, mit Vielfalt zahlenreicher Arten, mit Dornenbüschen und mit zarten, feingliedrigen, scheuen Gebilden, mit wilden, ruhigen Gefilden. Dionysos liebt das Destruktive, gesegnet seien Perspektiven, Lebensbahnen verlaufen gerne schief, zum Glück ist Wahrheit relativ.
Ja, okay, alles klar. Wir haben gerade über Russland gesprochen. Unsere Nachbarn von Berlin fährt jeden Tag Bus nach Moskau. Jeden Tag und immer voll, wenn...
Echt, jeden Tag? Bist du sicher?
Ja, okay, was geht? Ich habe 2 Jahre Bahnhof Zoo gearbeitet, Busunternehmen. Jeden Tag fährt Bus nach Moskau und kommt ein Bus von Moskau nach Berlin. Manche Leute auf Durchreise steigen aus... Kommen nach halbe Stunde wieder zu mir im Büro. Stellen Frage. Bei euch ist alles so teuer hier. Dürfen wir unsere Wasserflaschen in Ihrem Bad auffüllen? Ja, okay, alles klar, was geht? Klar, kein Problem. Nette Leute, dann fahren wieder weiter. Weiß nicht wohin. Egal, überall hin. Ich glaube, Leute überall nett. Außer diese ewige Scheiß-Arschlöcher, aber diese auch überall. Aber egal. Oder andere Beispiele mit Russland jetzt. Stichwort ist doch gleich oder genauso. Ja, okay, also. als World Trade Center zerstört wurde, gab es, gibt es die Theorie, dass amerikanische Staat das World Trade Center zerstört hat, um gewisse Bevölkerungsschichten für eine Politik der inneren Sicherheit und des Schutzes der eigenen Bevölkerung und des Krieges gegen andere zu gewinnen. Ja, manche glauben das, manche nicht. Ja, okay, in Russland gibt es gleiche Theorie für Terroranschläge in 90er Jahren. Gerade neuer Präsident, noch unbekannt. Bevölkerung ist sich nicht sicher. Machtkampf tobt hinter den Kulissen. Aber dann, eine junge neue Präsident zeigt Stärke und Entschlossenheit, um die Feinde Russlands gnadenlos zu jagen und zu bestrafen. Es geht um nationale Sicherheit und nationale Ehre. Scheiß Arschloch Putin bestraft böse Verbrecher, stellt Ehre und Sicherheit von Russland wieder her. Und jetzt, in Amerika, kann jede Person diese Theorie in Öffentlichkeit oder im Internet oder auf Straße, im Café diskutieren. Und egal, es passiert nichts, ist frei. Aber in Russland, egal wer oder wo diese Theorie erzählt, Polizei kommt und steckt dich in Gefängnis. Ist Verbrechen, über diese Theorie zu sprechen. Staatsverbrechen. Ist das kein Unterschied?
Auf jeden Fall. Trotzdem, ich meine, da sind wir uns ja einig, Igor. Es geht nur mit Russland zusammen. Und unsere Verbindungen sind so stark, haben so eine lange Geschichte und Tradition. Alle russischen Zarenfrauen, ohne Ausnahme, waren Deutsche. Deutsche Offiziere haben noch im Ersten Weltkrieg unter russischer Flagge gedient. Die erste ausländische Bank, die nach dem Zerfall der Sowjetunion eine Filiale in Moskau aufmachen durfte. Weißt du, welche das war?
Ah, ja, okay, alles klar. Nein, weiß ich nicht.
Die Landesbank Baden-Württemberg.
Hey, ja, okay, alles klar. Und weißt du, wie die Straße in Stuttgart heißt, die von der Landesbankzentrale zu Neue Bibliothek führt? Nein? Ja, okay, egal. Heißt Moskauer Straße. Ist schon witzig.
Zufälle gibt's?
Ja, okay, genau. Und ich meine, mir gefällt das auch nicht. Und jeder normale Mensch gefällt das nicht, dass jetzt, gerade jetzt und heute, russische Atomraketen auf uns gerichtet sind. Warum kann dieser scheiß russische Staat diese scheiß Arschloch-Atomraketen nicht auf China richten? Wir sind doch Nachbarn, sind Freunde. Aber nein, ist NATO-Land und NATO ist böse. Ja, okay, da muss man doch langsam eine scheiß Lösung finden.
Soweit ich weiß, wurde Russland, nachdem in Deutschland die Mauer zusammengefallen war, ja, sogar die Mitgliedschaft in der NATO angeboten, aber die...
Ja, okay, das ist klar. Russische Staat sagt immer nie zu allen Angeboten. War vielleicht einmalige Gelegenheit. Ist scheiße, aber... Ja, okay, andere Theorie. Stichwort. Da weiter, weil Roboter. Also, zu DDR. Gibt Leute, die behaupten, scheiß Arschloch DDR-Staat hat so lange Zeit... so viele Miese gemacht, also komplett unrentabel, totales Desaster, dass Russland gesagt hat, ja okay, diese scheiß DDR macht nur rote Zahlen, komm, gib dieses scheiß Land wieder zurück an Bundesrepublik, dann ist ihre Problem.
Das ist jetzt schon eine gewagte These, Igor.
Ja okay, das ist klar, ich weiß auch nicht, ob stimmt, ich hab ja gesagt, ist nur Theorie. Hab ich irgendwo mal gehört. Oder andere Theorie. Na, obwohl, na, ist jetzt eher ein Vergleich. Ja, okay, eine Bekannte von mir hat mir mal erzählt. Er denkt, dass Russland in 90er Jahren, nun, jetzt auch noch klar, etwa so ist, wie Amerika in Anfang des 19. Jahrhunderts. Weil, ja, okay, alles klar, also... skrupellose Geschäftsmänner reißen Kontrolle in wichtigen Industriezweigen an sich. Und klar, diese Leute haben alle nicht eine oder zwei, sondern wahrscheinlich hunderte Leichen in ihre Keller. Und dann werden Geschäfte über Generationen legalisiert. Und in Amerika sind daraus ein paar der angesehensten und ehrenvollsten Familienclans geworden, leben noch heute. Und in Russland? Ja, okay. Da hat diese Bekannte gesagt, ist es eher so, dass hoffentlich die Kriminalität und Brutalität der Väter nicht auf ihre Kinder übergeht auch. Aber wäre logisch, weil Kinder von großen professionellen Berufsverbrechern normalerweise gehen auf beste Universität, Cambridge, Oxford, Harvard oder was weiß ich, die können die Gewalt, die ihre Väter noch gebraucht und angewendet haben, die kennen die nicht mehr, die können die nicht mehr nachvollziehen, weil sie selber schon ganz anders leben. Und diese jungen Generationen sind, oder ihre Kinder dann auch, ihre Enkel, sind dann logischerweise gemäßigter, vielleicht sogar aufgeklärt und offen für Veränderungen, so wie in Amerika. Das ist einzige Hoffnung für Russland, glaubte dieser Mann.
Kann schon sein, kann gut sein. Man ist doch auch immer wieder überrascht, was für Parallelen zwischen scheinbar komplett unterschiedlichen Ländern oder Sachverhalten existieren. Man ist sich insgesamt